Ja, wir hören nun, wie angekündigt, diesen aufregenden Abschnitt aus 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Da schreibt Paulus: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus oder der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, als ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Und wir bitten dich nun, Herr, dass du uns dein Wort auftust, dass du groß wirst in unseren Herzen und die Hoffnung auf dein Kommen. Amen. Unser heutiger Predigttext ist gewissermaßen die Fortsetzung oder Ergänzung zu dem Abschnitt aus 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 1 bis 11. Darüber habe ich das letzte Mal im Januar gepredigt. Es geht wieder um Fragen der Endzeit, die Paulus hier im 2. Thessalonicher Brief bespricht. Viele Gläubige hadern mit diesem biblischen Thema Endzeit. Warum? Endzeit wird oft gleichgesetzt mit Weltuntergang, mit weltweiten, schrecklichen, katastrophalen Ereignissen, Zerstörung und Untergang. Und solche Vorstellungen lösen verständlicherweise Angst aus. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche religiöse und auch politische Endzeitsekten, die das Thema Weltuntergang bedienen und für ihre Zwecke benutzen. Und gerade bei solchen ist natürlich die Angst das vorherrschende Mittel ihrer Propaganda. Leider wird auch dieses Thema Endzeit in bibeltreuen Gemeinden oft vernachlässigt. Wenn man sagt, ach, da gibt es ja so viele Meinungen und Auslegungen dazu, man kommt da nicht auf einen gemeinsamen Nenner, also reden wir lieber nicht drüber, das gibt nur Streit. Aber auch dieser Umstand verwirrt und verängstigt die Geschwister und führt letztlich dazu, dass man um prophetische, endzeitliche Texte lieber einen Bogen macht. Heute tun wir das nicht. Mir scheint, dass die Finsternis ziemlich erfolgreich darin war, der Gemeinde Jesu dieses biblische Zeugnis zu rauben. Ich spreche jetzt nicht von Liberalen und Sektierern, sondern durchaus auch von unseren bibeltreuen Kreisen. Aber ist ja nicht Gottes Absicht, denn die Bibel spricht ja sehr offen über die letzten Dinge. Wusstet ihr, dass etwa 30% aller Bibeltexte prophetische Texte sind? Laut Professor Werner Gitz sind davon bereits 3268 Prophezeiungen erfüllt. Ich habe es nicht nachgezählt. Aber sollten wir jetzt darum, gerade auch in dieser heutigen verrückten Zeit, nicht umso mehr dem prophetischen Wort zuwenden? Verdrängen und verschweigen ist sicherlich nicht zielführend. Wir müssten eigentlich umso mehr um eine biblische und geistliche Klarheit ringen. Wenn wir jetzt unseren heutigen Text mal betrachten, dann sehen wir, unsere Schwierigkeiten mit diesem Thema Endzeit sind ja nicht neu. Auch damals, zur Zeit des Neuen Testaments in Thessalonich, gab es wohl schon ähnliche Probleme. Da waren bereits falsche Endzeitlehren und irrige Meinungen im Umlauf, die die Gläubigen verwirrt und in Angst versetzt haben. Und deshalb musste Paulus jetzt in dem zweiten Thessalonicher Brief, dem ersten Brief, einige Klarstellungen hinzufügen. Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also worum geht es? Nochmal kurze Wiederholung. Es geht um die sogenannte Entrückung, wenn Jesus wiederkommt, 1. Thessalonicher 4. Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist der Bezug hier. Also hier geht es um die Wiederkunft, also griechisch Parousie, die Ankunft Jesu zur Entrückung. Ja, es ist nicht seine sichtbare Wiederkunft in Macht, sondern wenn er kommt zur Entrückung wird, werden wir als ganze Gemeinde, die Lebenden und die Verstorbenen in Christus mit dem Herrn Jesus vereinigt werden. Und dann im nächsten Kapitel 1. Thessalonicher 5 spricht der Paulus darüber, dass der Zeitpunkt dieses Ereignis unbekannt ist, dass es plötzlich, dass es ohne Vorwarnung stattfinden wird. Ja, wie so ein Einbrecher, der bei Nacht plötzlich ins Haus eindringt. Und er belehrt uns darüber, wie wir angesichts dessen wachsam und nüchtern leben sollen, damit wir bereit sind, wenn der Herr Jesus kommt, dass es keine böse Überraschung für uns wird. Ist diese Botschaft des Neuen Testaments eine Angstmacherei? Sicher nicht. Es ist ein Ermutigungs- und ein Trostwort für die Gläubigen, die den Herrn Jesus erwarten. Ja, er sagt, wir sollen uns beständig mit diesen Worten der Schrift trösten. Ja, wir brauchen Trost und Ermutigung, gerade in diesen finsteren Zeiten. Aber jetzt schreibt Paulus im zweiten Brief einen Nachtrag dazu. Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Also was ist da geschehen in Thessalonich? Da hat es Irritationen gegeben zu dieser apostolischen Lehre der Wiederkunft Jesu und den endzeitlichen Gerichten, die dieser vorausgehen werden. Die Thessalonicher waren von der klaren, gesunden Lehre des Paulus über die Endzeit abgebracht worden. Es war einerseits geschehen durch falsch prophetische Geistesoffenbarung. Und da war noch ein gefälschter Brief von Paulus im Umlauf, der Falsches behauptete. In diesen Botschaften wurde also behauptet, der Tag des Christus nach meiner Schlachter oder Tag des Herrn ist aus meiner Sicht dasselbe. Der wäre schon da. Über den Tag des Herrn haben wir schon was gehört zu 1. Thessalonicher 5. Kurze Wiederholung nochmal. Tag des Herrn, fester Ausdruck im Alten und Neuen Testament. Er meint diesen Gerichtstag Gottes am Ende der Zeiten, bevor Jesus sichtbar wiederkommt. Ist jetzt kein Tag von 24 Stunden, sondern ein Zeitraum von göttlichen Strafgerichten, wo Gott Gericht üben wird über die antichristlichen Heidenvölker auf der Erde. So, also das heißt, es wurde behauptet, diese endzeitlichen Gottesgerichte wären jetzt schon angebrochen. Und nun befürchteten sie, dass sie jetzt unter diesen schrecklichen Zorngerichten Gottes befänden. Diese falsche Endzeitlehre hat die Gläubigen in Thessalonich in Angst und Schrecken versetzt. Und dem tritt Paulus jetzt entgegen. Lasst euch bitte nicht durch irgendwelche Endzeitlehrer oder falschen Propheten in Angst versetzen, die sich fälschlicherweise auf Paulus berufen. Heute beruft man sich aufs Neue Testament. Wir müssen eines wissen: Das Schüren von Angst ist niemals von Gott. Die Angst ist eine starke Waffe des Teufels. Er nutzt sie, um Menschen unter seine Gewalt zu bekommen, sie zu manipulieren. Und das besonders in der Endzeit. Wer Menschen Angst macht, der entlarvt sich selber, in wessen Auftrag er unterwegs ist. Gott macht uns niemals Angst. Im Gegenteil, er will doch uns befreien von der Angst. Ja, und so sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung in Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Gott bekehrt den Sünder nicht durch Drohungen und Angstmache, sondern er ruft ihn zu Christus, damit er seine Sünden ans Kreuz bringt und damit auch seine Angst los wird. Wenn du Angst hast vor der Endzeit, dann komm bitte mit deinen Sünden zu Jesus. Er will dir die Sünden vergeben, er will dich von aller Angst befreien. Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Paulus nennt solche Angstmacherei Verführung und er warnt davor. Und gleichzeitig stellt er jetzt die Dinge richtig und erklärt, warum der Tag des Herrn noch nicht gekommen ist und was davor noch geschehen muss. Paulus erklärt, dass es vor dem Tag des Herrn, also den endzeitlichen Gerichten, zuerst einen Abfall geben wird, in großem Umfang, von Gott, von seinem Wort und von seinen Ordnungen. Und dieser Abfall wiederum, der bereitet das Offenbarwerden, hier steht Apokalypse auf Griechisch, ja, bedeutet Enthüllung, das Sichtbarwerden, in Erscheinung treten des letzten Weltherrschers vor, den Paulus hier den Menschen der Sünde nennt. Wird unterschiedlich genannt in der Bibel, in den Johannesbriefen ist es der Antichrist, in der Offenbarung wird er nur das Tier genannt, bei Paulus der Mensch der Sünde. Wenn der also aufgetreten sein wird, beginnt der Tag des Herrn. Das ist also diese letzte Phase der Gerichte, bevor Jesus sichtbar wiederkommt. Und dann geschieht Folgendes. Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. In der Endzeit reift die Sünde aus. Sie muss erst ihr volles Maß erreichen. Das geht dem Auftreten des Antichristen voran und ist die Voraussetzung dafür, dass er die Herrschaft übernimmt. Also, es gibt keinen Triumph der Kirche, eine Christianisierung der Welt, sondern eindeutig das Gegenteil. Die Menschheit ist so langsam reif dafür, dass der Antichrist den Boden für seine Entfaltung findet. Er verkörpert den antichristlichen Geist und er stellt vor die Menschheit hin, was sie lange ersehnt und gewollt hat, mit ihrer Sünde, mit ihrer Rebellion gegen Gott. Und dann heißt es, er setzt sich in den Tempel Gottes. Nach meinem Verständnis kann es sich nur um den Tempel in Jerusalem handeln, im wörtlichen Sinn, denn dieser Tempel stand noch zur Zeit des Paulus, als er das geschrieben hat. Und der Tempel wird in der Endzeit wieder dort stehen, aber wo soll er herkommen? Es gibt Vereinigung ultraorthodoxer Juden, die alles dafür vorbereitet hat. Die warten nur auf die Möglichkeit. Es muss nicht unbedingt bedeuten, dass der Felsendom da vorher verschwinden muss. Man könnte diesen Tempel auch daneben bauen. Vielleicht wird das Teil eines multireligiösen Zentrums werden. Da interessieren sich ja alle brennend dafür, die UNO und das Christentum, der Islam. Also ich weiß es nicht, wird man sehen. Und dieser Tempel wird vom Antichristen dazu genutzt, sich selbst zum Gegenstand der Verehrung zu erklären. Er wird dann schließlich alle Religionen abschaffen und sich selbst zum Gott erklären und die ganze Welt hinführen zur totalen Anbetung des Satans. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 13. Aber jetzt waren die Thessalonicher beunruhigt. Sie dachten, wir sind da schon mittendrin in diesen Entwicklungen. Und zwar ohne, dass zuvor die Entrückung stattgefunden hat. 1. Thessalonicher 4. Wir wissen, dass die Thessalonicher von Anfang an eine verfolgte und leidende Gemeinde waren. Und weil sie halt immer noch verfolgt und bedrängt waren, haben sie nun durch die falschen Lehren ihre gegenwärtige Bedrängnis und Verfolgung mit diesen Zorngerichten Gottes verwechselt. Es gibt heute durchaus eine ähnliche Situation. Es wird leider auch in bibeltreuen Kreisen gelehrt, dass die Entrückung eben nicht vor dem Tag des Herrn oder der großen Drangsal stattfinden solle, sondern dass die Gemeinde da erst noch hindurchgehen muss durch diese Gerichte. Die Schwierigkeit bei der Einordnung des Zeitpunkts der Entrückung besteht in der Tat darin, dass eben nirgends in der Bibel direkt gesagt wird, wann das jetzt stattfindet in Bezug auf die große Drangsal. Also wir müssen uns das, die Antwort indirekt erschließen aus verschiedenen Aussagen. Und deshalb ist das natürlich umstritten. Also jene lieben Geschwister meinen also, die Entrückung findet nun während der großen Drangsal statt. Oder vielleicht sogar an ihrem Ende. Aber wenn ich hier lese, was damit zusammenhängt, dann würde ich, wie die Thessalonicher auch, ziemliche Angst bekommen. Machen wir uns mal bewusst, was das bedeutet. Der Herr sagt in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, 21, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Ja, das ist eine Aussage, also eine Zeit des Gerichts und der Bedrängnis, wie es nie in der Vergangenheit jemals gegeben hat. Also schlimmer als Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, kommunistische Schreckensherrschaft, Terror, Christenverfolgung. Also ich gebe ehrlich zu, wenn ich wüsste, dass das meine Zukunft ist, da hätte ich auch Angst. Also wenn diese maximale Entfaltung des Bösen geschieht, dann will ich eigentlich nicht mehr auf der Erde sein. Ja, unter solchen Umständen könnte ich dann auch auf die Entrückung verzichten. Also man müsste sagen, die in Christus Verstorbenen wären dann besser dran als die Lebenden. Aber ist es das, was uns der Herr Jesus damit sagen will? Also was ist dran an dieser Sichtweise? Diejenigen, die das so sehen, die setzen an dieser Stelle den Tag des Herrn gleich mit der Entrückung und lesen den Vers 3 dann so, ich zitiere nach Luther, Elberfelder, denn dieser Tag, also die Entrückung, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Also müsste ich doch zuerst auf das Kommen des Antichristen und nicht auf das Kommen Jesu warten. Da müsste ich doch täglich besorgt die Nachrichten sichten und Ausschau halten, ob er nicht jetzt schon kommt und mir Sorgen, Gedanken dazu machen, wie ich mich darauf vorbereiten muss, dass ich da vielleicht irgendwie überlebe. Hat Paulus das in Thessalonich gelehrt? Nun, wenn die Thessalonicher geglaubt hätten, die Entrückung würde während des Tages des Herrn stattfinden, dann dürften sie ja kaum Grund zur Besorgnis gehabt haben, wenn sie nun geglaubt haben, das hätte angefangen. Die gegenwärtigen Bedrängnisse wären ja nur der Auftakt gewesen zur Entrückung. Hätte ja die baldige Erlösung bedeutet von ihren Leiden. Aber jetzt waren sie beunruhigt. Das kann doch nur bedeuten, dass sie zuvor an die Entrückung vor dem Tag des Herrn geglaubt hatten. Ja, sie dachten ja, die Endzeichengerichte haben ja jetzt schon begonnen, ohne dass die Entrückung stattgefunden hätte. Also für mich ist rein logisch nicht nachvollziehbar, dass das anders sein sollte. Es ist halt ein generelles Problem auch heute, dass in Bezug auf die Lehre von den letzten Dingen so eine unüberschaubare Fülle an Meinungen und Interpretationen gibt. Ja, und viele fühlen sich ähnlich verwirrt wie die Geschwister in Thessalonich. Also was sollen wir denn machen angesichts einer solchen Verwirrung? Ich frage mich, hat Gott sich denn über die letzten Dinge in seinem Wort so unklar ausgedrückt? Oder hat er einfach die Interpretation ins Belieben der Menschen gestellt? Paulus sagt dazu, Vers 5, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich bei euch war? Also, was ist die Lösung? Folgen wir dem Rat von Paulus. Erinnert euch doch an das, was ich euch damals gelehrt habe. Lasst euch nicht davon abbringen, was ich als Apostel Jesu Christi euch gesagt habe. Egal, was die Menschen danach bringen an Meinungen, an Interpretationen. Das Wort der Apostel haben wir heute im Neuen Testament vollständig aufgeschrieben. Nur dieses göttliche Wort ist vollkommen und fehlerlos. Nicht die Worte der Menschen, auch meine nicht. Also, legt weg die ganzen Bücher, die Zeitschriften, die Vorträge. Kehrt zurück zum Wort der Bibel. Lest das, was in der Bibel geschrieben steht und bewahrt es in eurem Herzen. Bleibt an diesem Wort und wenn möglich, lernt es auch auswendig. Nur dieses Wort Gottes, des lebendigen Gottes, es ist wahr und vollkommen. Sucht nicht nach Abhandlungen, sucht nicht nach Meinungen und Erklärungen der Menschen, als könnten sie das Wort Gottes besser erklären als der Heilige Geist. Der Feind Gottes will nicht, dass wir die Bibel in die Hand nehmen und darin lesen. Es gefällt ihm, wenn wir uns verlieren in einer Flut von richtigen und falschen Informationen und Meinungen und darüber ängstlich, frustriert und orientierungslos werden. Es geht auch nicht darum zu klären, wer hat jetzt recht in theologischen Fragen und wer nicht. Ich muss sagen, es ist mir ziemlich egal. Ich will die Wahrheit wissen und die finde ich nur unmittelbar in seinem Wort. Vielleicht fragst du, ja, aber ist alles so schwierig, was ist, wenn ich das nicht verstehe, was ich da lese? Nun ist das schlimm. Sprich doch mit Jesus darüber, frag ihn. Er will dir antworten. Er wartet doch nur darauf, dass du mit ihm über sein Wort sprichst. Das kann man in aller Einfachheit tun. Dass wir ihm sagen, was wir nicht verstehen, dass er uns erklären soll, wenn es für uns wichtig ist. Und so wirst du einen persönlichen Gewinn haben von den Worten der Schrift. Wir müssen nicht alle Dinge perfekt verstehen und in Zusammenhang einordnen können. Das erwartet der Herr nicht. Der Herr erwartet aber nur, dass wir sein heiliges Wort aufnehmen und ernst nehmen. Und er will dir erklären, sein Wort, durch den Heiligen Geist, sodass du es verstehst, was gerade für dich wichtig ist. Und das genügt. Jeder Mensch ist dazu berufen, nach Hause zu Gott zu finden, dahin, wo alles gut sein wird. Jesus und sein Wort sind der Weg dahin. Nun bringt Paulus noch einen weiteren Beleg dafür, weshalb der Antichrist bislang noch nicht gekommen ist, Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Also die Thessalonicher hatten ja irrtümlich gedacht, der Antichrist wäre schon da. Nun, Paulus erklärt jetzt, dass das eben nicht sein kann, da er noch aufgehalten wird. Sich zu offenbaren steht wieder Apokalypto, ja? Also enthüllen, also für die Welt sichtbar zu werden. Der Antichrist verkörpert die totale Gesetzlosigkeit, also maximale Rebellion gegen Gott und seine Ordnung. Dieser Geist des Antichristen, der nichts anderes ist als der Geist Satans, ist allerdings schon damals wie auch heute aktiv am Wirken in der Welt. Satan wirkt zu allen Zeiten im Verborgenen, um seine gegen Christus gerichtete Agenda umzusetzen. Gab es schon immer. Es gab und gibt viele antichristliche Vorläufer, die daran mitgearbeitet haben. Nur sind die Resultate in der heutigen Zeit schon viel weiter fortgeschritten. So, und so verdirbt der Satan die Welt immer mehr und mehr. Aber irgendwas hält den Antichristen noch auf. Ja, uns ist oft so im prophetischen Wort, so auch hier, diese prophetische Aussage ist etwas verschlüsselt. Ja, es wird nicht direkt gesagt, was jetzt damit gemeint ist. Ja, man versteht es dann erst im Nachhinein, was jetzt konkret gemeint war. Es ist oft so. Nun, die Vertreter, die die Entrückung während des Tages des Herrn verlegen, die meinen unter anderem, ja, das ist der weltliche Staat und die guten Gesetze, die wir immer noch haben, das würde ihn noch aufhalten, die Macht zu übernehmen. Nun, das ist eher fragwürdig aus meiner Sicht, denn gerade diese Gesetze werden ja von Satans Leuten immer mehr und immer radikaler beseitigt. Die halten sich auch immer weniger an das bestehende Recht. Ja, sie ersetzen das Gute und Gerechte durch das Böse und das Recht durch das Unrecht. Das erleben wir ja schon. Also, was oder wer ist hier mit dem Aufhaltenden gemeint? In Vers 6 ist das Aufhaltende ein Es, also sächlich. Und in Vers 7 ist es ein Er, also der Aufenthalt, der Aufhaltende, eine Person. Also nach meinem Verständnis ist damit der Heilige Geist gemeint, als Person. Und mit dem Es die Gemeinde, also der Heilige Geist lebt in der Gemeinde, in den Gläubigen auf der Erde. Es gibt einige gute Gründe anzunehmen, warum diese Auslegung die naheliegendste ist. Solange es wahre Gläubige gibt, die für die Welt und die Regierung beten, solange kann der Satan seine boshafte Macht nicht vollständig entfalten. Die Gläubigen sind mit dem Heiligen Geist immer noch der Sand im antichristlichen Getriebe. Ja, das ist so wichtig, dass wir auch gezielt gegen solche Entwicklungen beten, damit Gott sie noch aufhält. Und sicherlich gibt es auch noch gläubige Leute, wie der Prophet Daniel in Babylon, in wichtigen Positionen in Politik, in Verwaltung und Wirtschaft. Die halten durch ihr aktives Wirken sicherlich noch manche böse Entwicklung auf. Ja, Jesus sagt auch von der Endzeit, dass durch die zunehmende Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten wird, Matthäus 24, 12. Ja, das erleben wir ja auch, die Gesellschaft wird immer egoistischer, immer rücksichtsloser und brutaler. Wir haben immer mehr zerbrochene Menschen, zerbrochene Ehen und Familien, psychisch gestörte Kinder. Die Gläubigen setzen dem etwas noch entgegen, durch die Liebe Gottes, die sie erfahren haben und die sie weitergeben. Es gibt auch noch, außerdem hält die Gemeinde allein durch ihre Anwesenheit auf der Erde das Zorngericht Gottes auf. Es gibt da zwei Parallelen im Alten Testament, Noah und Lot. Also, ja, Noah hat die Sintflut aufgehalten und Lot die Zerstörung Sodoms, so lange, bis Gott die Rettung für sie bereitet hat. Also das würde bedeuten, dass die Gemeinde mit dem Heiligen Geist zusammen das Kommen des Antichristen noch aufhält. Also deshalb ist es für mich naheliegend, dass die Entrückung vor der großen Drangsal stattfinden wird. Ja, ich will damit aber nicht sagen, dass danach jetzt der Heilige Geist von der Erde weggenommen wäre, denn der Heilige Geist ist ja Gott, ja, und er ist immer noch gegenwärtig. Und auch danach werden sich nach meiner Überzeugung auch noch Menschen bekehren. Aber es wird keine Gemeinde mehr in der jetzigen Form mehr geben. nur noch Einzelne, die sich dann Jesus zuwenden. Und wenn der Herr dann die Gemeinde durch die Entrückung weggenommen hat, ist das Hindernis, das ihn noch aufhält, beseitigt. Und dann wird er in Antichrist Erscheinung treten, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. So, dann wird die Zeit anbrechen, die der Herr die größte Drangsal aller Zeiten nennt, Matthäus 24. Und da werden die Menschen tatsächlich vergehen vor Angst. Ja, das wäre schlimm, wenn das unsere Zukunft wäre. Hätte ich auch Angst. Aber das hat die Welt zu erwarten. Es ist nicht die Zukunft der Gemeinde Jesu. Wir warten nicht angstvoll auf die Ankunft des falschen Christus, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus, unsere Vereinigung mit ihm. Ja, deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, auch wenn die gegenwärtigen Ereignisse, die das alles vorbereiten, schon ziemlich beunruhigend sind. Mit der Macht des Bösen wird unser Herr Jesus Christus ohne Probleme fertig. Ja, er sagt, der Herr Jesus wird den Antichristen bei seiner Ankunft beseitigen durch den Hauch seines Mundes. Also was ist er vor Jesus? Ein Nichts, ein Hauch seines Mundes genügt. Vers 9, ihn, der Gesetzlose, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Der Antichrist kommt als falscher Messias und falscher Retter. Und Satan wird seine gesamte finstere Macht aufbieten, die Menschheit zu verführen, dass sie dem folgen. Ja, bietet ihnen einen falschen Christus, einen falschen Retter an und zwingt ihnen den dann sogar auf. Und der wird dann mit betrügerischen Zeichen und Wunder vollbringen. Ja, der kann das. Ja, der Satan verstellt sich als Engel des Lichts und der kann auch Zeichen und Wunder tun. Wenn wir Wunder sehen, heißt das nicht, dass das alles von Gott ist. Denn diese Wunder werden in der Endzeit das Mittel der satanischen Verführung sein. Ja, ich frage mich, wenn die Gläubigen zu dem Zeitpunkt noch auf der Erde wären, wie viele würden sich dann verführen lassen von diesen falschen Zeichen und Wundern? Sich täuschen lassen, der ganzen Verführungsmacht auf den Leim gehen. Wer könnte da noch bestehen? Ja. Besonders gefährdet sind solche Gläubigen, die in der Lehre nicht klar stehen oder ständig hinter Zeichen und Wunder her sind und meinen, das sei Zeichen von Erweckung. Die Bibel sagt, dass Zeichen und Wunder in der Endzeit nicht mit Erweckung einhergehen, sondern ein Mittel der Verführung sind. Vers 11, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Ja, also es ist nicht der Teufel, da steht Gott selbst, der schickt ihnen diese Verführung. Also das ist hart, ja. Eine wirksame Kraft, ja, steht hier Energeia, eine Energie des Irrsinns, dass sie allen Lügen glauben. Kann ich mir heute mittlerweile problemlos vorstellen. Wie der Satan diese Generation bereit macht, dass seine ganze Lügenmacht. Auf allen Kanälen macht er sie bereit, den falschen Messias anzunehmen. Und Gott selbst schickt ihnen diese wirksame Kraft der Verführung. Warum? Vers 12. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also Gott schickt sie, weil sie die Wahrheit des Evangeliums nicht angenommen haben, als noch Gnadenzeit war. Denn wer die Wahrheit kannte, und sie nicht angenommen hat, der wird in der Endzeit, wenn die Gemeinde mal weggenommen sein wird, keine Möglichkeit mehr zur Umkehr finden. Das sagt er hier. Gott straft sie mit seiner eigenen Sünde, indem er sie ihre Folgen kosten lässt. Und ihre Ungerechtigkeit gefällt ihnen auch noch. Aber das Gericht wird kommen. Und darum wollen wir noch, solange wir Zeit haben, die Menschen eindringlich zur Umkehr rufen. Wach auf, Komm zu Jesus mit deinen Sünden. Er ist der einzige Retter. Deine Zukunft soll nicht das Gericht sein, sondern die Ewigkeit bei Gott. Und darum haben wir überhaupt keinen Grund zur Sorge oder zur Angst vor der Zukunft. Wir müssen uns keine Überlebensstrategien oder Vorsorgemaßnahmen überlegen, wie wir das jetzt irgendwie überstehen. Ja. Gott sagt nirgends in der Schrift, dass wir uns darüber Gedanken machen sollen. Dafür hat er uns nicht aus Gnade durch das Blut Jesu erlöst, sondern, wie wir gehört haben, der Schriftlesung Titus 2, ich lese es nochmal, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Gott erzieht uns durch seine Gnade, damit wir diese weltliche, antichristliche Lebensweise verleugnen. Also uns davon absondern, ein Leben mit Jesus führen, das Gott gefällt, das ihm Ehre bereitet. Ja, es gilt für alle Zeiten natürlich, aber in besonderem Maße jetzt natürlich, in der Endzeit. So, und wie geschieht das? Titus 2, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Wir haben eine glückselige Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Das ist eine gesegnete Hoffnung. Ja, eine Zukunftshoffnung auf den Herrn, die uns vollkommen glücklich macht. Wir leben in dieser Hoffnung auf unseren Herrn. Und die bewirkt, dass wir in der Lage sind, gottesfürchtig nach seinem Willen zu leben. Ja, das Gegenteil von Angstmache. Ja, auch das Buch der Offenbarung sagt am Anfang, dass die Offenbarung uns gegeben wurde, uns glücklich zu machen. Ja, Kapitel 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Darum sind wir bitte skeptisch. Bei allen Endzeitlehren oder angeblichen Prophetien, die uns in Bezug auf die Endzeit verunsichern und uns in Angst und Sorge stürzen. Paulus sagt, lasst euch nicht verführen. Da ist Gottes Geist nicht am Werk. Zuletzt möchte ich noch erinnern an 1. Thessalonicher 4, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also wir warten nicht auf den falschen Heilsbringer des Satans, sondern auf unseren wiederkommenden Herrn und Erlöser Jesus Christus. Ja, aber jetzt bitte nicht erwarten, dass der Herr uns direkt aus dem schönen Wohnzimmer direkt in den Himmel holt. Ich weiß es nicht. Aber wir wissen aus der Schrift, dass endzeitliche Erschütterungen kommen werden. Vor allem, damit noch Menschen aufwachen vom Schlaf der Sünde und der Gottlosigkeit. Dass sie sich bekehren zu Jesus, solange noch Gnadenzeit ist. Jesus bereitet uns in seinem Wort auf solche veränderten Zeiten vor. Wir brauchen zu keinem Zeitpunkt Angst haben, dass der Tag des Herrn schon begonnen hätte. Also, dass wir uns unter Gottes Zorngericht befinden. Selbst wenn wir noch Verfolgung erleiden sollten, stehen wir niemals unter Gottes Zorn. Das ist was ganz anderes. Denn Jesus hat doch das Zorngericht Gottes am Kreuz schon für uns getragen. Und er hat alle, die zu ihm gehören, durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt, durch sein Blut erlöst und errettet vor dem gerechten Zorn des heiligen Gottes. Bist du erlöst durch das Blut Jesu und sein Eigentum? Wenn ja, dann danke dem Herrn für die glückselige Hoffnung, dass wir seine Ankunft täglich erwarten dürfen. Ich schließe mit dem Segenswort aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.